Ja, als ich zur Schule ging, gab es jedes Jahr einen Höhepunkt in meinem Schülerdasein. Die Sommerferien. Leider waren die dann relativ schnell jeweils zu Ende und dann nahte der schrecklichste Tag, nach meinem Empfinden, der erste Tag nach den Sommerferien. Und an ein Jahr kann ich mich total gut erinnern. Kaum hatte der Unterricht begonnen, da sagte der Lehrer, wir sollen unsere Hausaufgaben hervornehmen. Und ich dachte, Hausaufgaben, ich habe das noch nie gehört, das Wort. Ich hatte völlig vergessen, dass wir über den Sommerferien Hausaufgaben hatten. Und es war so schrecklich für mich. Ich hatte eh schon Angst vor den Wutausbrüchen meines Lehrers. Und ich dachte, ich habe alles leer. Es ist alles, ich habe nichts, null. Und ich dachte, wie konnte ich das vergessen? Es war so schrecklich. Er begann zu prüfen und ich wusste, ich habe nichts. Und ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe mir Mühe gegeben, ich konnte mich nicht, kann mich nicht mehr erinnern, wie das endete. Vielleicht habe ich es verdrängt, ich weiß nicht. Aber ich habe diesen Schrecken noch in den Gliedern, was das heißt, ich werde geprüft, aber es ist nichts da. Das Umgekehrte hatte ich auch. Zum Beispiel in Geografie, nicht in Geografie, in Geometrie will ich sagen, da war ich fit. Und wenn da eine Prüfung angesagt wurde, dann freute ich mich darauf. Und manchmal war ich enttäuscht, wenn die Prüfung so leicht war. Ich dachte, ja, hätten die nicht da richtig Gas geben können. Und heute geht es, wie Michael sagte, um das Fundament. Und in diesem Text, den wir betrachten, geht es um eine Art Prüfung. Wenn du eine Bibel da hast, ich habe die Erlaubnis, du zu sagen, finde ich eh cool. Wenn du eine Bibel da hast, schlag doch auf 1. Korinther 3. Ich habe das hier auch auf der Folie. Und ich lese einfach den Text. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu, Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Stell dir vor, du bist im Himmel. Um dich herum eine riesige Schar von Gläubigen. Tausende, aber tausende Gläubige siehst du aus allen Kontinenten, aus allen Zeitepochen. Und vor dir ist Jesus Christus. Eine absolute Majestät. Du kannst ihn erkennen. Und in seiner Hand hat er so eine Fackel, so ähnlich einer Fackel, wie man das olympische Feuer transportiert. Und du siehst, wie er immer mit einem spricht, der vor ihm steht. Und dann die Fackel auf den Haufen hält, der vor dem Betreffenden steht. Wie Rauch aufsteigt. Und wie näher je nachdem ein Freudenschrei erschallt oder ein Schrei der Verzweiflung. Und du schaust auf deinen Haufen und du stellst fest, da ist Holz. Du siehst nur Holz Heu und Stroh. Und du beginnst zu zittern und denkst, ist das alles? Waren meine Motive so schlecht? Und dann schaust du auf die Haufen der anderen und siehst, auch da sieht man nur Holz, Heu und Stroh. Und du realisierst, klar, erst wenn dieser Unrat weg ist, sieht man, was wirklich übrig bleibt. Inzwischen bist du Christus etwas näher, du kannst ihn etwas genauer sehen. Und es ist genau die Beschreibung, mit der Johannes in der Offenbarung, in Kapitel 1, Jesus beschreibt.
Sein Kopf und sein Haar strahlten wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen brannten wie Flammen. Seine Füße glänzten wie Gold, das zum Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz.
Du hattest dir Jesus niedlicher vorgestellt. Und jetzt siehst du zwei, die du kennst. Die sind gerade vor Jesus. Der eine ist ein Kleingruppenleiter von deiner Gemeinde. Er war jetzt nicht sonderlich begabt, aber du hast unheimlich viel von ihm gelernt. Manchmal hast du dich auch aufgeregt über ihn und hast manchmal sogar hinter ihm, hinter seinem Rücken gesprochen. Und jetzt steht er vor Jesus. Du verstehst nicht, was Jesus zu ihm sagt, aber du siehst, wie jetzt Jesus die Fackel auf seinen Haufen legt, wie Rauchen steigt, aufsteigt. Tote Stille, alles ist angespannt. Und jetzt hörst du das Jubeln, Freudengeschrei und wie dieser Kleingruppenleiter vor Jesus niederkniet und ihn anbetet. Und du freust dich mit, er hat es geschafft. Und jetzt siehst du Mr. Perfect. Das ist nicht sein richtiger Name. Ihr wart 5 Jahre zusammen in der Schule und er ist auch Christ. Der Glaube war für ihn so wichtig, dass ihr euch immer wieder getroffen habt zum Gebet. Der Name bekam er, weil er Klassenbester war und wirklich gut ausschauend. Ein natürlicher Führer. Später, als die Schule zu Ende war, habt ihr den Kontakt nicht mehr so eng gehabt. Er hatte dann eine ganz tolle Freundin. Und an ein Gespräch kannst du dich noch ganz gut erinnern. Ihr wart zusammen im Auto und Mr. Perfect hat dir erzählt, wie er seiner Freundin einen Heiratsantrag machte und wie sie darauf erwiderte, ich liebe dich auch und ich möchte dich heiraten, aber nur, wenn du das mit dem Glauben nicht so ernst nimmst und ja nicht, keinenfalls, wenn du Pastor wirst. Und du weißt noch, wie du damals im Auto versucht hast, deinem Freund zu sagen, hey, überleg sie nochmals. Aber wie er den Arm um deine Schulter legte und sagt, hey, mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme schon zurecht. 2 Jahre später schrieb er dir, ja, dass er jetzt aufgehört hat, in der Bibel zu lesen und auch nicht mehr so mit den Christen sich trifft, aber dass er Gott in der Natur gefunden hat und dass es ihm glänzend geht. Und jetzt siehst du ihn. Er steht unmittelbar vor Jesus. Jesus spricht mit ihm. Du verstehst nicht, was er sagt. Aber jetzt führt Jesus seine Fackel auf den Haufen von Mr. Perfect. Rauch steigt hoch. Totenstille. Und plötzlich durchdringen Mark und Bein Verzweiflungsschreie und du selber schrickst, weil es ist fast nichts übrig. Praktisch nichts ist da. Du beginnst zu zittern, weil du liebst deinen Freund, du magst deinen Freund so. Aber es ist fast nichts mehr übrig von seinem Leben. Jetzt kommt dir plötzlich Matthäus 6 in den Sinn, wo Jesus sagt, wenn du Almosen gibst, dann mach das nicht vor den Leuten, dass sich die Leute sehen und bewundern. Weil wenn du das tust, dann hast du deinen Lohn schon auf Erden. Aber im Himmel wird nichts übrig bleiben. Und du denkst an Tante Maria. Wie oft hast du ihr geholfen? Aber eigentlich nur, um in der Familie gut dazustehen. Ja, die ganze weitere Ausbildung hast du eigentlich nur gemacht, um dich zu beweisen, um den Leuten zu zeigen, dass du gut bist. Ja, und wie oft hast du Abende in der Kleingruppe gehalten, Andachten gehalten, aber eigentlich nur, um bewundert zu werden. Und dir kommt in den Sinn dieser Satz, du hast deinen Lohn dahin, du hast ihn schon auf Erden erhalten. Du schaust drauf und das wird alles Holz. Das ist alles Holz, Heu und Stroh. Inzwischen bist du Jesus näher. Seine Augen wie Feuerflammen erhellen dein Gesicht. Seine Füße, die glänzen wie glühendes Gold, die strahlen so eine Wärme aus, so eine Geborgenheit, aber auch eine Heiligkeit. Und seine Stimme, die ist wie ein tosendes Meer, die geht dir jedes Mal durch Mark und Bein, wenn er irgendetwas sagt. Dich fasziniert Jesus. Du fühlst dich zu ihm hingezogen. Aber auf einmal kommt dir in den Sinn und du realisierst, dass du ganz alleine dastehen wirst. In wenigen Minuten. Wie oft hast du anderen Schuld gegeben für dein Verhalten? Das begann schon in der Schule. Du hast einem Kollegen die Schuld gegeben, dass du dich auch betrunken hast. Und dann war das mit deiner Ehefrau. Sie hat dich so enttäuscht. Das war so grausam. Aber du hast Jahre drauf deine Lieblosigkeit mit ihrem Versagen gerechtfertigt. Ja, dein Pastor kommt dir sogar in den Sinn. Wie oft du ihm die Schuld gegeben hast, dass du jetzt im Glauben nicht wächst. Und jetzt realisierst du, du wirst ganz alleine dastehen. Nicht dein Lehrer, nicht dein Politiker, nicht mal Gott, dem du auch oft die Schuld gabst, sondern du alleine. Schlussendlich stehst du vor Jesus. Und als er deinen Namen ausspricht, spürst du so eine Liebe, wie du noch nie in deinem Leben gespürt hast. Du wusstest schon Jahre, dass er dich liebt, aber so, das war dir nie bewusst. Und plötzlich siehst du diese Folterspuren, die noch vom Kreuz übrig blieben. Es sieht grausam aus. Und du verstehst jetzt, wie Johannes das in Offenbarung 5 beschreibt. Er sieht aus wie ein Lamm, das geschlachtet ist. Nicht schön. Und du realisierst, was hat Jesus für mich getan? Was hat er erlitten? Um meinetwillen. Das wusstest du auch schon lange. Aber jetzt spürst du es. So eine Liebe, die dahinter stecken muss. Und jetzt führt Jesus die Fackel auf deinen Haufen. Rauch steigt auf. Und du wartest. Und du hast nur eine Frage. Was bleibt übrig? Mir ist bewusst, dass es sicher nicht so sein wird. Wir können uns nicht vorstellen, wie das dann wirklich ist im Himmel. Aber mir geht es um diese Verse, die Jesus oder die, ja, die Bibel uns sagt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu, Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst zwar wird gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Der Abschnitt beginnt mit dem Fundament. Wenn Jesus Christus nicht dein Fundament ist, wirst du nicht an diesen Ort der Feuerprobe kommen, sondern vor den großen weißen Thron. Und dieser wird in Offenbarung 20 beschrieben. Aber ohne Fundament wirst du vor diesem großen weißen Thron vor Gott nicht bestehen können. Vielleicht denkst du, ja, ich glaube nicht alle, ich glaube das alles nicht. Weder das mit dem großen weißen Thron, noch das mit diesem Preisgericht, mit dieser Feuerprobe. Ich werde nicht versuchen, dich zu einem Glauben zu überreden. Ich gebe nur das weiter, was du selber in der Bibel nachlesen kannst. Selbst wenn es nicht stimmen würde und du glaubst daran, aber dann ist nach dem Tod alles fertig, bist du trotzdem besser dran, weil du dein Leben bewusst gelebt hast. Aber wenn es stimmt und du glaubst nicht dran und du stehst vor dem großen weißen Thron ohne Fundament, dann ist das die größte Katastrophe, die überhaupt passieren kann. Und deshalb nimm dir Zeit, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe ein Predigtmanuskript da aufgelegt und habe da drin am Schluss eine ganz kleine Zusammenfassung gemacht, was die Bibel über den großen weißen Thron sagt. Nimm dir Zeit, beschäftige dich damit. Aber diese Feuerprobe, von der jetzt hier die Rede ist, die wird nur mit Gläubigen durchgeführt. Nur mit Menschen, die auf Jesus Christus gebaut haben. Wenn du ein Haus versichern willst, musst du zwei Dinge nicht versichern. Das Grundstück und das Fundament. Selbst wenn das Haus lichterloh abbrennt oder selbst wenn ein Tornado kommt und all dein Haus zerstört bis auf die Grundmauern, hast du immer noch das Grundstück und das Fundament. Und so ist es mit dem Glauben. Wenn wir Jesus als Fundament haben, bleibt das. Und in diesem Preisgericht, in dieser Feuerprobe, werden nicht unsere Sünden gebüßt oder müssen wir für die bezahlen. Das hat Jesus Christus. Es wird nur geprüft, was wir auf diesem Fundament gebaut haben. Also die Feuerprobe ist nicht zur Bestrafung, weil die hat Jesus getragen, sondern die Feuerprobe ist da, damit Jesus sehen kann, was er belohnen kann. Und dieses Wissen um diese Feuerprobe hilft mir, mich jetzt schon auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wenn wir da einmal vor Jesus stehen, dann wird es keine Rolle mehr spielen, was für ein Auto ich fuhr. Es wird keine Rolle mehr spielen, wo ich im Urlaub war. Es wird keine Rolle mehr spielen, ob ich bei meiner Erbschaft benachteiligt wurde oder nicht. Es wird keine Rolle mehr spielen, ob ich gesund war oder krank war. Es wird nur eins eine Rolle spielen. Was bleibt übrig? Und das zu wissen, hilft mir, jetzt mein Leben richtig auszurichten, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Jesus sagt es, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber schlussendlich Schaden nimmt? Dieses Wissen hilft mir auch, mit Leid ganz anders umzugehen. Es gibt eine ganz andere Perspektive. Doris' jüngster Bruder, also von meiner Frau Doris, der jüngste Bruder, als er geboren wurde, dachten alle, er sei alles ganz normal. 3 Wochen später stellte man fest, dass er behindert war. Er heißt Pascal und er litt unter Down-Syndrom. Und stell dir jetzt mal vor, das wäre dir passiert. Für meine Schwiegereltern begann eine schier unlösbare, ganz schwierige Aufgabe. Einen Sohn großzuziehen, der Down-Syndrom hat. Unterdessen ist er 41 Jahre alt. Hier ist er. Das ist ein Foto nach der neuen Datenschutzverordnung. Hier seht ihr ihn noch richtig. Der ist ja bei uns zu Hause am Kartoffelschälen. Das ist Pascal. Diesen Sommer fragte ich meine Schwiegereltern, wenn ihr jetzt auf euer Leben zurückblickt, was habt ihr gelernt aus dieser Behinderung von Pascal? Was bedeutet das jetzt für euch im Rückblick? Und mein Schwiegervater, der Ernst, sagte, mein Glaube zu Jesus Christus wurde vertieft. Und Hedi, meine Schwiegermutter, sagte, ich habe Geduld gelernt und ich habe Liebe gelernt. Und jetzt stellen wir uns das vor. Jedes Mal, wenn Hedi aus Gottes Kraft heraus geduldig, liebevoll mit dem Pascal war, hat sie da Gold, Silber und Edelsteine gesammelt. Das heißt, das, was als Behinderung benannt wird, das, was als Leid auch ist, das ist vielleicht der größte Segen für sie, wo sie am meisten Gold, Silber und Edelsteine mal haben wird im Himmel, als ihr und ihr. In Matthäus 10 sagt Jesus, Vers 42, und wer einem ganz unbedeutenden Menschen auch nur einen Schluck kalten Wassers zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, ich versichere euch, wer das tut, wird ganz gewiss nicht leer ausgehen. Durch Pascal war Doris' Mutter sehr angebunden. Unter der Woche war es ihr unmöglich, in die Gemeinde zu gehen. Sie war in keinem Verein. Ganz viele ihrer Gaben konnte sie nicht ausleben. Aber jedes Mal, wenn sie Pascal aus Gottes Liebe heraus ein Glas Wasser gab, hat sie wieder einen Edelstein gesammelt in der Ewigkeit. Und es gibt eine ganz andere Perspektive in Bezug auf das Leid. Was immer du an Leid erfährst in deinem Leben, du hast die Gelegenheit, richtig zu reagieren und dadurch Gold, Silber und Edelsteine für die Ewigkeit anzulegen. Das Leid ist deswegen nicht weniger schmerzhaft. Aber deine Perspektive ändert sich. Es ist nicht mehr so sehr die Frage nach dem Warum des Leides, sondern vielmehr, wie reagiere ich? Wie kann ich das Leid nehmen und damit Gold, Silber und Edelsteine anlegen? Das Wissen um diese Feuerprobe hilft uns auch, andere nicht zu verurteilen. Ich weiß ja nicht mal, was bei mir übrig bleiben wird. Wie blöd bin ich, wenn ich beginne, andere zu beurteilen und zu verurteilen. Und da ist interessant, was Paulus schreibt in 1. Korinther 4. Er sagt, aber für mich zählt nicht, wie ich von anderen beurteilt werde. Auch ich selbst maße mir kein Urteil an. Mein Gewissen ist zwar rein, aber damit bin ich nicht freigesprochen. Denn mein Richter ist der Herr. Urteilt also nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringen und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. Dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jede es verdient. Es hilft mir, nicht andere zu verurteilen, sondern bei mir zu bleiben. Das Wissen um die Feuerprobe hilft mir auch, weise Entscheidungen zu treffen. In der Schule gab es jeweils Fächer, bei denen man wusste, es gibt keine Prüfungen. Ich fand das immer cool. Im Nachhinein denke ich eigentlich auch schade, weil wenn es Prüfungen gegeben hätte, hätte ich mehr gelernt. Und wir wissen, dass all unsere Taten geprüft werden. Und das hilft uns, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es hilft uns, jetzt schon die Prioritäten in unserem Leben so zu setzen, dass diese Prüfung mal eine Freude sein wird. Wenn ich diese Prüfung vor Augen habe, dieses Preisgericht, dann wäre meine natürliche Reaktion, dass ich sage, okay, also, los, ich muss was tun. Ich vergeude keine Zeit mehr und mache alles, um Gold, Silber und Edelsteine zu sammeln. Ich mache nichts mehr oder möglichst nichts mehr, um vor anderen Menschen gut dazustehen, weil dann habe ich den Lohn dahin. Ich gebe nicht mehr anderen die Schuld, sondern bleibe bei mir. Und ich konzentriere mich beim Leid nicht auf den anderen und die Frage des Warum, sondern auf meine Reaktion. Und ich verurteile andere nicht, sondern konzentriere mich darauf, ein Vorbild zu sein. Das alles sind super Ziele. Und sie werden uns helfen, dass wirklich bei der Läuterung mal Gold, Silber und Edelsteine zurückbleiben werden. Aber meine Erfahrung ist, dass ich das nicht schaffe. Mindestens nicht über längere Zeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur diese Ziele haben, sondern auch wissen, wie wir dahin kommen. Und auf eine Sache möchte ich eingehen. Es gibt ganz viele Hilfen. Als Jesus Christus auf der Erde war, verglich er Gottes Wort mit einem Samen. Und in einem Samen steckt unheimliches Potenzial. Es kann ein ganzer Baum daraus entstehen. Und soweit wir wissen, strengt sich der Baum nicht an, ja, jetzt muss ich noch einen Zentimeter größer werden und jetzt noch eine Frucht raus und da noch eine. Und wahrscheinlich tut der Baum gar nicht viel, außer darstellen. Die Kraft kommt nicht vom Baum in sich. Und Gott befiehlt uns, sein Wort zu meditieren. Diesen Samen zu meditieren. Und das ist, man kann das übersetzen mit wiederkäuen. Wir sollen Gottes Wort wiederkäuen. Das hört sich etwas unappetitlich an, sorry. Aber wärst du eine Kuh, würdest du ganz anders darüber denken. Wenn eine Kuh aufwacht, denkt sie, jetzt wäre es eigentlich Zeit zum Frühstück. Sie schaut rum, sieht frisches Gras und beginnt zu frühstücken. 1,5 Stunden später denkt sie, ja, das Frühstück war sehr gut. Ich möchte es nochmals. Sie würgt es wieder raus, hoch, und zerkaut es nochmals. Wieder 1 Stunde später denkt sie, also es war wirklich cool. Sie würgt es wieder hoch und sie beginnt es wieder zu kauen. Wenn sie es nur einmal kauen würde, könnte sie die Nahrung nicht aufnehmen. Das Gras würde irgendwie einfach wieder rauskommen, aber ohne etwas zu bewirken. Erst nach dem dreimaligen Wiederkauen trägt es Frucht. Und genauso sollen wir mit Gottes Wort umgehen. Wir sollen es wiederkauen. Manchmal zeigt uns Gott etwas ganz Geniales. Aber wenn wir es nur ein einziges Mal essen, wird es wahrscheinlich wenig bringen. Und so schenkt uns Gott nicht nur das Vorrecht, dass wir wissen, oh, es gibt eine Prüfung, sondern er schenkt uns den Samen, den Powerpaket, das Wort Gottes. Und wir sollen es bewegen, wiederkauen und Platz geben, dass es in uns wachsen kann und diese Auswirkungen haben kann. Nicht aus unserer Kraft, wie ein Baum nicht aus seiner Kraft raus, sondern Gottes Same, der hat Power und der wird aufgehen, so dass wir das Edelsteine, Gold und Silber wachsen können. Billy Graham war ja Evangelist und ist mit 99 Jahren jetzt im Februar gestorben. Es gibt ein geniales Buch über ihn. Das Cover hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber das Buch ist echt der Hammer. Und es wird beschrieben, dass er am Ende seines Lebens sagte, er hat eigentlich nicht viel bereut von seinem Leben. Es gibt nicht viel, was er anders machen würde. Aber eines bemängelte er. Und es wird bestimmt auch, Billy lernte viele Bibelverse auswendig. Er gibt jedoch auch sein Bedauern darüber Ausdruck, dass er sich früher nicht mehr Zeit genommen hat, um ganze Bibelabschnitte auswendig zu lernen. Und jetzt wird er zitiert: Ich habe Freunde, die große Teile der Bibel auswendig gelernt haben. Sie können so vieles zitieren. Und das würde mir heute sehr viel bedeuten. Mich hat es so angesprochen. Ein Mann, der mit 99 Jahren auf sein Leben zurückblickt. Und der so etwas sagt. Und früher wollte ich, und habe es auch gemacht, aber ja, Bibelverse auswendig lernen wollte ich, um sie zu können. Aber weil ich ein schlechter Auswendiglerner bin, war ich schon gar nicht motiviert und oft auch frustriert. Ich habe gelernt, aber so viel blieb es nicht. Aber als ich das Prinzip verstanden habe, merkte ich, es geht gar nicht um das nachher Können. Es geht um das Bewegen. Und je ein schlechterer Auswendiglerner ich bin, desto besser eigentlich. Da muss ich es mir wieder kauen. Da muss ich es umso mehr wiederholen. Und das ist der Gewinn, dass dieser Same mich prägt und aufgehen kann. Es gibt Leute, die lesen einen Text einige Male und können es auswendig. Wenn du zu denen gehörst, dann hat Gott vielleicht etwas ganz Besonderes vor mit dir, dass du große Teile auswendig kannst und so argumentieren kannst mit der Bibel. Aber wenn du zu denen gehörst, die lernen und fortlaufen, wieder vergessen, was sie gelernt haben, dann hat Gott vielleicht Großes vor durch dein Sein. Nämlich durch das ständige Wiederholen müssen, was du musst, hat der Same mehr Zeit zu wachsen und in dir aufzugehen und dein Sein zu prägen. Und Gott schuf beide Arten von Menschen. Beide sind gleichwertig und wichtig, genau für ihre Aufgabe ausgerüstet. Und deshalb lerne Verse. Wenn du gerade Leid durchmachst, lerne einen Vers, der dir hilft, in diesem Leid jetzt Gold, Silber und Edelsteine zu sammeln. Wenn du in einer Sache stark versuchbar bist, und das sind nämlich an jeder von uns, dann lerne einen Vers, der dir hilft, den du immer wieder kaust und der dir hilft, einmal daraus Gold, Silber und Edelsteine zu haben. Wenn du viel Zeit hast, lerne einen Vers, der dir hilft, die Zeit gut einzuteilen, damit eben mal viel Gold, Silber und Edelsteine übrig bleibt. Und es ist dann aber nicht deine Kraft, sondern es ist der Same, Gottes Power, die das dann bewirken. Zu Beginn schilderte ich, dass ich vor den Sommerferien oder in den Sommerferien meine Hausaufgaben total vergessen hatte und wie schrecklich mein Erwachen war. Und das Ziel dieser Predigt ist, dass es uns nicht so geht. Dass wir weise leben und es keine Überraschung wird. Und der Reformator Martin Luther sagte, in meinem Kalender gibt es nur zwei Tage, heute und der Tag des Herrn. Das ist total cool. Wirklich weise. Heute und der Tag des Herrn. Und ich bin seit Wochen am Üben. Und das macht etwas mit mir. Das Bewusstsein, es ist jetzt wichtig. Heute und der Tag des Herrn. Und da die Anregung. Lerne dieses Zwei-Tage-Prinzip. Vielleicht hast du es eh. Aber es kann eine ganz große Hilfe sein. Heute und der Tag des Herrn. Aber Gott offenbart uns nicht nur, dass es eine Prüfung gibt und er gibt uns nicht nur den Samen, um das wirklich mit seiner Kraft zu schaffen, sondern er zeigt uns auch, was geprüft wird. Das ist das, was ich mir immer wünschte in der Schule. Die Lehrer, die genau sagten, was in der Prüfung vorkommt, das war mir immer am liebsten. Und so haben wir das Vorrecht, in der Bibel zu sehen, was denn genau geprüft wird. Das ist immens wichtig für uns. Da können wir uns nämlich darauf einstellen. Und da habe ich auch im Predigtmanuskript einfach eine kleine Zusammenfassung von dem, was die Bibel sagt, das geprüft werden wird. Und wenn du willst, kannst du das mal lesen. Nächsten Sonntag habt ihr hier Abendmahl. Und das Abendmahl ist eigentlich auch immer so ein Prüfungsmahl, eine Prüfungszeit, wo ich vor Gott stehe, auf seine Erlösung blicke und dann prüfe, passt alles. Und das ist eigentlich immer eine Vorbereitung, jedes Abendmahl, für diese große Begegnung dann. Und ich finde es cool, dass ihr das feiert. Und ich möchte mit diesen Gedanken jetzt einfach beten. Und nachher werden wir einige Takte Musik hören und ihr könnt einfach darauf reagieren. Entweder für einfach euch in der Stille oder jemand möchte laut beten oder etwas sagen, je nachdem. Ich bete und dann hören wir einige Takte Musik. Ja, Herr Jesus Christus, ich finde es ein unheimliches Vorrecht, dass du uns jetzt schon klaren Wein einschenkst und sagst, hey, es wird geprüft werden. Aber dass du eine unheimliche Kraft schenkst im Wort Gottes und dass du auch sagst, was geprüft werden wird. Und schenk, dass jeder von uns, jede Person, die jetzt hier drin ist, einmal erleben wird, wie diese Prüfung eine Freude sein wird. schenkt, dass niemand von hier irgendwie dann traurig ist nach dieser Prüfung. Und du geehrt wirst. Amen.